Und da sind alle Lichter. Hallo. Schön, dass Sie alle hier sind zur letzten Vorlesung. Oh. Hallo am Video. Da stehen zwei Ankündigungen. Morgen gibt es nochmal eine Fragestunde, speziell zu den ganzen letzten Themen, wo wir nicht so viele Aufgaben zu hatten. Da können Fragen zu den Übungsaufgaben gestellt werden und so weiter. Heute gibt es natürlich auch die Möglichkeit für Fragen. Und dann am Montag haben wir den Workshop. 15 Uhr geht's los mit einer kleinen Überraschung. Und danach passiert ganz viel, was Sie schon kennen, so oder so ähnlich. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, nochmal alle Menschen, die da rumlaufen, auszufragen, bis uns nichts mehr einfällt. Soweit. Wie Sie vielleicht gesehen haben, falls Sie sich den Rest des Kurzskripts angeguckt haben, ist da noch sehr viel Mathematik für sehr wenig Zeit. Dementsprechend gegrübelt habe ich letzte Woche, wie lösen wir das? Und ich habe mir etwas überlegt, das mache ich jetzt einfach mit Ihnen. Also Sie haben keine Wahl, Sie können höchstens weglaufen, aber ich bitte Sie, mir am Ende eine Rückmeldung zu geben, wie das jetzt für Sie funktioniert hat, so wie ich das jetzt entschieden habe, durch diesen letzten Teil der Vorlesung zu gehen. Da bin ich sehr neugierig, wie Sie das finden. Und wir beginnen mit einer Wiederholung. Letztes Mal haben wir nämlich nochmal Sachen zum Ring ZI wiederholt. Haben Sie dazu Fragen zu diesem ersten Lemma, das wir uns angeschaut haben und wovon Sie vieles ja schon kannten von den Übungsaufgaben? Sind da noch irgendwelche Fragen übrig geblieben? Ich frage deshalb, weil wir jetzt weitermachen. Heute passiert ganz viel in ZI und deswegen ist wichtig, dass wir auf dem Schirm haben, euklidischer Ring, was ist die Normfunktion, was sind die Einheiten, bla bla bla. Da sehe ich jetzt nicht sofort Fragen. Wenn die dann gleich kommen, dann, ne, wie immer, fragen Sie mir einfach. Hier kommt Lemma 8.2. Wenn wir eine ganze gaußsche Zahl Alpha haben und wenn die Norm von Alpha eine Primzahl ist, eine ganz gewöhnliche, handelsübliche Primzahl, so wie Sie das kennen in N, dann ist diese ganze gaußsche Zahl Alpha irreduzibel in ZI. Und ich male mal kurz die Beweisidee hin für Sie. Moment, ich muss hier kurz meine Tafeln organisieren. Das ist die rechte Tafel. Hier ist die Beweisidee. Wir haben also jetzt eine Primzahl P und die Norm von Alpha ist P. Und um zu zeigen, dass Alpha irreduzibel ist, überlegen wir uns zuerst, Alpha ist nicht 0, denn sonst wäre die Norm 0 und keine Primzahl. Alpha ist nicht 1, ist keine Einheit, sonst wäre die Norm 1, ist auch keine Primzahl. Also müssen wir uns nur Zerlegung angucken. Dann schreiben wir Alpha als Beta mal Gamma. Und dann überlegen wir uns, dass jetzt P das gleiche ist wie die Norm von Alpha. Wenn man Alpha als Produkt schreiben kann, kann man die Norm von Alpha als Produkt der Normen schreiben. Richtig? Das wissen wir. Also haben wir Norm von Beta mal Norm von Gamma. Und jetzt stehen hier plötzlich zwei natürliche Zahlen oder 0. 0 geht nicht, denn wenn Beta oder Gamma 0 wären, dann wäre Alpha 0. Also stehen hier natürliche Zahlen und die teilen P. Und P ist eine Primzahl. Das heißt, für diese beiden Normwerte haben wir jetzt nur noch die Möglichkeiten 1 oder P. Eine von den beiden muss 1 sein und das dazugehörige Element ist eine Einheit. Und so zeigt man, dass dieses Lemma richtig ist. Okay? 1 von beiden ist richtig. Und damit ist das dazugehörige Element eine Einheit und dementsprechend ist dann Alpha, also ist dann Beta eine Einheit und Gamma zu Alpha assoziiert oder umgekehrt. Und jetzt möchte ich mit einem Beispiel zeigen, wie man damit arbeiten kann. Wenn wir uns zum Beispiel die ganze gaußsche Zahl plus i angucken und uns fragen, ist die irreduzibel? Dann können wir aber die Norm ausrechnen und die Norm ist 2 Quadrat plus, was ist der Imaginärteil von dieser Zahl? Ja, der ist 1, also habe ich hier 1 Quadrat, dann kommt 5 raus, das ist die Primzahl. Also ist 2 plus i irreduzibel in ZI. Jetzt haben wir ein schönes Werkzeug, wie man Irreduzibilität zeigen kann. Vorsicht, die Umkehrung von diesem Lemma ist falsch. Ich möchte Ihnen direkt ein Beispiel dafür zeigen. Oh, da nickt schon jemand. Haben Sie ein Beispiel für mich? Ja, 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 das ist gut. Es ist gut, Dinge zu probieren und kläglich zu scheitern. Passiert mir ständig. 3 ist irreduzibel. Zu Fuß machen, versuchen Sie es zu zerlegen, es wird Ihnen nicht gelingen. Wir sehen aber später noch in einem Resultat, wie man es allgemeiner sehen kann. 3 ist irreduzibel in ZI und die Norm von 3 Was ist die Norm von 3? Ich brauche mehr Hände. Die Norm von 3 können alle ausrechnen. Oder? Was ist die Norm von 3? 9. Und 9 ist keine Primzahl. Das heißt, wir finden irreduzible Elemente in ZI, deren Normwert keine Primzahl ist. Das Lemma ist in der umgekehrten Richtung falsch. Und jetzt gucken wir weiter. Wir bleiben beim Thema Primzahlen und wir bleiben beim Thema irreduzible Elemente in ZI. Hier klären wir ein für alle Mal, was mit den Primzahlen passiert. Wenn die Primzahl, mit der wir beginnen, die Primzahl 2 ist, die einzige gerade Primzahl, dann ist diese Primzahl nicht irreduzibel in ZI und vielleicht können Sie mir direkt eine Zerlegung sagen. Wie kann ich die 2 in ZI zerlegen? Das war schon mehrfach Thema. Wer erinnert sich? Ja.
1 plus I mal 1 minus I.
Dankeschön. 1 plus I mal 1 minus I. Diese beiden Leute sind irreduzibel, die haben als Norm den Wert 2. 2 ist eine Primzahl, deswegen ist mit dem Lemma von gerade dieses Element und auch dieses Element irreduzibel in ZI. Das heißt, da steht schon eine Zerlegung für 2 in irreduzibel in ZI. Und wir haben jetzt ein Beispiel für eine Primzahl gefunden, die die Eigenschaft, ein Primelement zu sein, in ZI verliert. Wir sehen also, diese Primzahlen gibt es. Genauso habe ich vorhin behauptet, 3 ist irreduzibel in ZI. Das heißt, es gibt auch Primzahlen, die die Eigenschaft, ein Primelement zu sein, behalten. Beides haben wir schon gesehen. Und Ziel dieses nächsten Abschnittes ist, genau zu verstehen, was wann passiert. Das heißt, wir wollen wirklich verstehen, was die verschiedenen Geschmacksrichtungen von Primzahlen sind. Welche sind die, die in ZI irreduzibel bleiben und welche sind die, die es nicht bleiben und die zerfallen. Das wollen wir jetzt verstehen. Und Lemma 8.3 ist da der erste Schritt. 2 ist nicht irreduzibel, 2 zerfällt. Haben wir gerade gesehen. Wenn die Primzahl beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt, dann zerfällt sie auch. Beispiel. Hat jemand eins? Ich kann auch eins basteln. Sie können auch damit anfangen, dass Sie mir eine Primzahl sagen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt. Und dann gucke ich mal, ob ich das spontan kann. Ja?
17.
17. Ja, funktioniert. Und kann ich auch? 17 ist, denke ich, 4 plus 7 mal 4 plus 7. Das ist zerfällt. 17 ist nicht irreduzibel in ZI. Dann haben wir so ein Beispiel für diesen anderen Fall. Und dann kommt in der dritten Zeile der letzte Fall. Wenn die Primzahl beim Teilen durch 4 den Rest 3 hat, dann behaupte ich hier, bleibt sie in ZI irreduzibel. Und das Beispiel 3 vorhin, das passt in diese Kategorie. 7 aber auch. 11. Die negativen dazu natürlich auch, denn die sind ja assoziiert. Und genauso behalten die diese Eigenschaften, wenn wir die mit i oder minus i multiplizieren. Das heißt, alles, was da steht, gilt auch immer für die Produkte mit Einheiten in ZI. Die sind dann auch jeweils irreduzibel oder nicht irreduzibel, je nachdem, was da steht. Ist das deutlich geworden, wie jetzt die Primzahlen aus n sich in ZI unterschiedlich verhalten? Trauen Sie sich dazu, das jetzt zu sehen? Wichtig ist, dass wir natürlich irgendwie auf dem Schirm haben, welchen Rest haben die beim Teilen durch 4. Das heißt, Teilen durch 4 sollte sicher sitzen. Das ist generell für die Algebra-Prüfung eine gute Idee. Modulo Aufregung. Dann beweise ich das Lemma nämlich jetzt nicht, sondern gehe weiter zu den nächsten Resultaten, die das benutzen. Und wenn ich Beweise heute hier nicht durchführe oder nur Ideen zeige, heißt das, dass ich auch in der Prüfung höchstens nach Ideen frage und nicht nach den Details der Beweise, denn das wäre ja sonst nicht fair. Gucken wir auf das nächste Lemma, da haben wir auch schon ein Beispiel für gesehen. Wenn nämlich eine Primzahl beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt, dann behaupte ich hier, finden wir eine ganze gaußsche Zahl derart, dass das Produkt dieser Zahl mit ihrem komplex Konjugierten unsere ursprüngliche Primzahl ergibt. Beweisstück A, die 17. Wer weiß, wie ich das gemacht habe? Wie habe ich die 17 so zerlegt? Wer kann sich vorstellen, wie ich gesehen habe, dass das so geht? Ich kann es auch selber erzählen, aber es ist lustiger, wenn Sie drauf kommen. Da sehe ich gleich zwei Hände. Moment, zuerst Sie.
Weil es 16 plus 1 ist, und also 16 das Quadratzahl und dann halt 1 für i mal minus i.
Aha, okay. Was war Ihre Idee?
Das Gleiche, weil, also wenn man es auch multipliziert, gibt es auch diese zwei Dinge in der Mitte. Und die
trigonometrische Formel, genau.
Genau, die kürzt sich raus.
Genau.
Und dann hat man vorne das Quadrat und hinten halt die 1 von i.
Ja, genau. So mache ich das. Wenn ich eine Primzahl sehe, die meinen Teilen durch Fehler und Rest 1 lässt, dann weiß ich, und Sie wissen das dann auch gleich, Sie müssen nur für den Moment glauben, dass die sich als Summe von zwei Quadratzahlen schreiben lässt. Und diese Quadratzahlen benutze ich dann, um meine ganzen gaußschen Zahlen zu basteln. Und Lemma 8.4 sagt, das geht auch wirklich immer. Und es geht auch immer auf diese Art, dass man eine komplexe Zahl, eine ganze gaußsche Zahl und ihr komplex konjugiertes da stehen hat. Das heißt, es gibt auch immer genau so eine Art von Faktorisierung. Das heißt, es lohnt sich danach zu suchen. Und ich erzähle das hier deshalb, weil es ja sein kann, dass Sie in der Prüfung aufgefordert werden, Zahlen in Irreduzible und Einheiten zu zerlegen. Und dann frage ich Sie vielleicht, wie sieht das in Z aus, wie sieht das im Polynomring Zx aus und wie sieht das in Zi aus? Und in Zi müssen wir dann ja sowas wie die 5, was in Z schon ein Bestandteil wäre, weil 5 die Primzahl ist, weiter zerlegen müssen. Und da brauchen wir eine Idee, wie das geht. Und jetzt können Sie mit dem neuen Wissen halt sowas machen wie, sagen wir zum Beispiel 10, das zerlege ich in Z in 2 mal 5, da bin ich fertig. In Zi bin ich aber noch nicht fertig. Da zerlege ich das jetzt in 1 plus i mal 1 plus i. Hier vorne die 2 und die 5 zerlege ich auch weiter. 5 ist nämlich auch kongruent zu 1 mod 4. Kann ich als Summe von 2 Quadraten schreiben. Dementsprechend finde ich eine Zerlegung. 2 plus i mal 2 minus i. Und das ist die praktische Umsetzung der Resultate, über die wir jetzt gerade sprechen. Das heißt, so können Sie dann ganz praktisch sich eine Zerlegung erarbeiten, indem Sie sich die Primzahlen angucken. 2 zerfällt, Primzahlen, die beim Teilen durch jeden Rest 3 behalten, bleiben irreduzibel, die können Sie einfach stehen lassen. Die anderen zerfallen und jetzt haben wir die Idee gesehen, wie man zeigen kann, wie die zerfallen in irreduzibel. Kurze Frage, warum sind eigentlich diese Leute, die jetzt hier in der Zerlegung entstehen und die so zueinander komplex konjugiert sind, irreduzibel? Ich habe ja behauptet, wir sind jetzt fertig mit der Zerlegung, aber warum eigentlich? Warum sind diese ganzen Faktoren, die da stehen, jetzt irreduzibel? Wer kann das erklären? Ich sehe eine verhaltene Hand, ist das eine? Ja, probieren Sie es. Weil die Namen jeweils Primzahlen sind. Genau, genau, genau. Hier ist es eine 2, hier auch, hier ist es eine 5, hier auch. Und so funktioniert es. Und damit, es sei denn, Sie wollen jetzt noch mehr Beispiele sehen. Wir haben Zeit, wir können das machen. Wir haben Zeit, das ist der Witz. Okay, noch ein Beispiel? Noch ein Beispiel? Okay, dann machen wir... Machen wir... Was denn jetzt noch witzig? 21 ist langweilig. 35 ist 5 mal 7, da sind wir dann in Z fertig. Aber es hat vielleicht 5, ja gut, die haben wir jetzt schon mal gesehen. Aber die 7 bleibt irreduzibel, da muss ich jetzt wissen, dass 7 mal Teil durch 4 das 3 ist. Und dann kann ich in der Prüfung einfach sagen, die bleibt irreduzibel, die 5 zerlege ich weiter. Und so bin ich dann fertig in Zellen. Und das Argument dafür, dass ich hier wirklich fertig bin, ist, 7 ist irreduzibel mit den Resultaten aus der Vorlesung. Diese beiden Leute sind irreduzibel, weil der Normwert 5 ist und 5 mit 5 hat. Kann ich also immer auf die gleiche Weise argumentieren. Jetzt haben wir verschiedene irreduzible Elemente in Zi gesehen. Wir haben 1 plus i und seine Freunde. Wir haben diese Faktoren, die man findet, wenn man Primzahlen zerlegt, die beim Teilen durch 4 und Rest 1 lassen. Und wir haben die ganzen gaußschen Zahlen, die ganze Zahlen sind und die vorher schon prim waren und prim geblieben sind, nämlich die Primzahlen, die beim Teilen durch 4 und Rest 3 lassen und ihre Freunde. Und mit ihre Freunde meine ich immer die Assoziierten. Jetzt wäre also die nächste naheliegende Frage, gibt es in Zi noch andere irreduzible Elemente, zusätzlich zu denen, die wir jetzt schon aufgezählt haben? Die Antwort ist nein und das klärt der nächste Satz. Das ist die Charakterisierung von irreduziblen Elementen von Zi. Hier stehen alle Möglichkeiten, wie irreduzible Elemente von Zi aussehen können. Das ist jetzt quasi die Fortsetzung dessen, was wir für andere Ringe schon haben. In Z zum Beispiel, da wissen wir, wie die irreduziblen Elemente aussehen. Das sind nämlich die Primzahlen und ihre Negativen. In ZI lernen wir jetzt gleich, wie die aussehen. In ZX, einfach nur, um noch andere Ringe zu nennen, in ZX sind die irreduziblen Elemente von Z und die Polynome vom Grad mindestens 1, die noch dazukommen, bei denen wir irgendwie erkennen, dass sie irreduzibel sind. So, da haben wir verschiedene Methoden gesehen, wie man das machen kann. So, mit ZI sehen wir jetzt nochmal einen anderen Ring und nochmal andere Möglichkeiten, über Irreduzibilität nachzudenken. Und warum diese Charakterisierung wichtig ist, das wird später deutlich werden, wenn wir nämlich über eine ganz bestimmte Gleichung sprechen und die Frage, wann und wie die lösbar ist. Das kommt dann also gleich noch. Fassen wir erstmal zusammen, was wir jetzt haben. Der Satz sagt, dass alle irreduziblen Elemente von ZI in eine der folgenden Kategorien fallen. Mehr gibt es nicht. Kategorie 1, man ist assoziiert zu 1 plus i. Das heißt, man ist ein irreduzibler Teiler von 2. So kann man es auch sagen. Da sehen wir also, wie die Primzahl 2 da aufscheint und zerfällt. Und hier haben wir auch tatsächlich mal die Situation, dass da ein Element und sein komplex konjugiertes gleichzeitig assoziiert zueinander sind. Das ist nicht immer so. Die nächste Geschmacksrichtung von irreduziblen Elementen sehen wir in B. Das sind nämlich einfach die assoziierten zu Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lassen. Und mein Lieblingsbeispiel ist immer die 3, selber. 3, minus 3, 3i und minus 3i, das sind so, das ist quasi der Freundeskreis, der zu 3 gehört, die fallen in Kategorie B. Und das ist eine weitere Möglichkeit, irreduzible Elemente in ZI zu finden. Das ist die zweite Geschmacksrichtung. Und jetzt kommt die dritte. Es kann nämlich auch sein, dass wir irreduzibel sind in folgender Weise. Wir mal unser komplex Konjugiertes sind eine Primzahl, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt. Das steht in C ein bisschen anders formuliert, nämlich, dass wir ein irreduzibles Element sind, was zu einem irreduziblen Teiler assoziiert ist von einer Primzahl, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lässt. Also wenn ich C nochmal anders formulieren sollte, würde das so aussehen. Alpha wobei P aus M ist und dort eine Primzahl ist. Und P von 0 mal 1 mod 4 ist. Und wichtig ist dabei noch, dass Alpha ein irreduzibles Element ist, was P teilt, aber das steht ja in C ausdrücklich mit drin. Das heißt also, um die dritte Geschmacksrichtung von irreduziblen Elementen zu finden, brauchen wir die irreduziblen Teiler von diesen besonderen Primzahlen. Wie man die findet, haben wir gerade in den Beispielen gesehen. Wenn Sie also ein solches irreduzibles Element suchen oder wenn Sie gucken wollen, ob ein Element irreduzibel ist, dann können Sie ja mal gucken, gehört das zu dieser Kategorie C? Und ich mache das so, dass ich das Element schnappe und mit seinem komplex konjugierten multipliziere, und gucke, ob da eben so eine Primzahl rauskommt. Denn wenn ja, dann sind wir in Teil C. So kann man es ausdrücken. Und das Argument für die Irreduzibilität wird dabei gleich mitgeliefert. Denn bei der Rechnung, die ich gerade gemacht habe, habe ich ja die Norm des Elements berechnet. Und wenn da eine Primzahl rauskommt, ist das Element irreduzibel. Ich lasse Sie das mal kurz verdauen und schaue, ob Sie Fragen haben, ob Sie noch mehr Beispiele sehen wollen. Und dann sage ich noch ein bisschen was dazu, was die verschiedenen Möglichkeiten sind, jetzt diesen Satz zu benutzen. Ja.
Können wir vielleicht zu A, B und C ein Beispiel machen?
Da stehen schon ganz viele, aber wir können noch mehr machen. Okay. Dann gehe ich aber jetzt auch wirklich nochmal an diese Tafel. Beispiele zu 8,5. Und wir machen jetzt nochmal jeden Fall. Beispiel zu A. Da steht ja, ich bin assoziiert zu 1 plus i. Das heißt, ich könnte das Element 1 plus i sein. Das ist ein Beispiel für Fall A. Wer kann mir ein anderes Beispiel für Fall A sagen? Ja.
Minus
1 minus i. Genau, also minus 1 mal dieses Element. Die beiden sind zueinander assoziiert, denn minus 1 ist eine Einheit. Okay, super. Das heißt, es fällt in die gleiche Kategorie. Haben wir noch mehr Beispiele in dieser Kategorie? So, Wir können ja vielleicht alle mitschreiben, wenn sie nicht zu viele sind. Da hinten?
Dann noch 1 minus i.
1 minus i. Mhm. Und haben wir da noch was? Da hinten?
Minus 1 plus i.
Minus 1 plus. Genau. Da haben wir im Prinzip dieses erste Element genommen und haben das nacheinander mit allen Einheiten multipliziert. 1 minus 1 und so weiter. Und dann kommen diese vier Leute raus. Und da die Assoziierten von einem irreduziblen Element auch immer irreduzibel sein müssen, sind all diese Leute irreduzibel. Das reicht, wenn man das für 1 plus i zeigt. Man kann es natürlich auch für alle zeigen. Norm ausrechnen, das ist immer 2. Überraschung, also sind die alle irreduzibel. Das war A. Besser? Dann kommt jetzt B. Fangen wir mit der 3 an. 3 hat beim Teilen durch 4 den Rest 3, deswegen passt 3 in Kategorie B. Aber da steht ja, man kann auch assoziiert zu so einer Primzahl sein, das heißt, es muss nicht die 3 selber sein, sondern es könnte auch was Assoziiertes sein, zum Beispiel 3i. 3 mal i ist auch irreduzibel, fällt auch in Kategorie B. Oder minus 7 fällt auch in diese Kategorie, denn 7 ist eine Primzahl, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lässt. Und minus 7 ist zu 7 assoziiert. Deswegen ist minus 7 in Fall B. Ergibt das Sinn? Guck mal so ein bisschen in die Runde. Nicken. Da, wo skeptische Blicke sind, ist jetzt der Moment, nochmal nachzufragen. Soll ich die Erklärung nochmal wiederholen? Mhm. 7 ist eine Primzahl, die beim Teilen durch 4 den Rest 3 lässt. Einverstanden? Denn 7 kann ich ja schreiben als 4 plus 3. Das ist 3 dazu. Und minus 7 ist zu 7 assoziiert und deswegen ist 7 in Kategorie B. Ich habe noch eine Hand gesehen irgendwo. Wer hatte noch eine Frage? Hat sich erledigt? Hat sich erledigt. Minus 7i ist in der gleichen Kategorie, denn 7, wie schon erklärt, ist so eine Primzahl aus Kategorie B und minus i ist eine Einheit. Wenn ich also 7 und minus i multipliziere, kommt auch wieder so ein Element raus. Und dann können wir ja, was können wir noch nehmen? Nee. 71 und 73 sind Primzahlzwillinge, oder? Und eine von den beiden muss was 3 haben beim Teilen durch 4. 71 ist es. Also nehme ich jetzt 71 mal so. Das ist mein letztes Beispiel. Das ist auch aus dieser Kategorie. 71 ist eine Primzahl und hat beim Teilen durch 4 den Rest 3. Und jetzt habe ich eine Einheit multipliziert, also bin ich fertig. Das ist alles Kategorie B. Da wird diskutiert, darf ich mitdiskutieren? Da hinten ist eine Frage.
Wer
hat
denn
wir gucken mal. Wohin gehört die 19? Welchen Rest hat 19 beim Teilen durch 4? Das müssen wir klären. 3. Das heißt, 19 ist so eine Primzahl wie in Fall B. Das heißt, 19 selber ist irreduzibel in ZI und alle seine Freunde auch. Minus 19, 19i, minus 19i. Ja. Noch mehr? Noch mehr Beispiele? Hier reden wir nur über ganze Zahlen, beziehungsweise ganze Zahlen multipliziert mit den Einheiten von ZI. Hier kommen keine anderen Typen von ganzen Gaußschen Zahlen vor. Das ist wichtig. Die Kategorie B ist irgendwie besonders. Genau wie die A, da sind halt nur 4 konkrete Leute drin. Und jetzt kommt Kategorie C. Und da haben wir jetzt auf einmal nur noch Leute, die auch wirklich die wirklich real und imaginär Teil haben, von 0 verschieden, so wie in A, aber es gibt hier viel mehr Beispiele. Und jetzt können wir da ja mal systematisch rangehen. Das sind irreduzible Teiler von Primzahlen, die beim Teilen durch 4 den Rest 1 lassen. Und die erste solche Primzahl, die mir einfällt, ist 5. Deswegen lande ich immer wieder bei 5. Die Kreativität wird gleich noch wachsen. Aber wenn wir kurz mit 5 anfangen und nach irreduziblen Teilern suchen, dann gucken wir hier oben hin. Wir haben die 5 hier zerlegt. Diese beiden und alles, was dazu assoziiert ist, sind also in Kategorie C. Das heißt, hier haben wir 2 plus i, 2 minus i und alle Assoziierten davon. Also minus 2 minus i, minus 2 plus i, bla bla bla. Diese ganzen. Also auch 2, 1 plus 2i zum Beispiel ist auch zu einem davon assoziiert. Okay? Okay. Müssen wir vielleicht nochmal ausrechnen. Wenn ich das hier zum Beispiel mit minus i multipliziere, dann rechnen wir das einmal aus. Vorne steht minus 2i, hinten steht minus i Quadrat. Und ausgerechnet ergibt das hier minus i Quadrat, also 1, und dann minus 2i. Das heißt, dieses Element, obwohl es vielleicht erstmal auf den ersten Blick nicht so aussieht, gehört hier in die gleiche Gruppe von Elementen, weil es assoziiert ist zu dem ersten. Deswegen ist es wichtig, wenn Sie eins haben und wissen wollen, wer die ganzen Freunde sind, alles durchxen, also einmal komplex konjugieren, die beiden sind quasi so Partner und dann haben die alle immer noch einen Freundeskreis mit jeweils 4 Leuten, die diese Freunde kommen durch Multiplikation mit den Einheiten zustande. Und ich habe schon wieder, ja.
Können Sie dieses, also das Ding hier vorne auf dem...
Das da?
Ja,
das hört Sie das? Ja. Das können wir einmal kurz. Noch mehr aus der Gruppe hier? Wir haben ja da oben noch mehr stehen. Wir hatten zum Beispiel da die 17. 17 ist auch eine Primzahl, die uns etwas aus Kategorie C liefert, denn die 17 zerfällt in 4 plus i und 4 minus i. Diese beiden sind irreduzibel, das kann man wieder an der Norm sehen. Und alle ihre Freunde sind dann auch irreduzibel und gehören in Kategorie C. Also kann ich die jetzt auch dazu schreiben, 4 plus i, 4 minus i. Dann kann ich wieder diesen Trick machen mit dem Multiplizieren und dann kriege ich sowas wie 1 minus 4i oder minus 1 plus 4i und so weiter. Und weil sich das gerade so anbietet, könnten wir jetzt das Spiel random ganze gleiche Zahlen spielen. Mal gucken. Das Spiel random ganze gaussche Zahl geht so, Sie rufen mir eine ganze gaussche Zahl zu, bitte nicht zu schrecklich, also nicht mit zu komischen großen Koeffizienten, damit wir einmal gucken können, wie kann man da rangehen zu entscheiden, ob das irreduzibel ist und wenn nicht, wie man eine Zerlegung findet. Vorschlag, dass wir das einmal spielen, das Spiel, bevor wir weitergehen. Gut, rufen Sie mir eine ganze gaussche Zahl zu. Nicht alle auf einmal.
3 plus 5i.
3 plus 5i. Okay, Dankeschön. Ich sehe nicht, ob die in einer dieser Kategorien ist. Ich sehe, dass sie nicht zu A gehört, ich sehe, dass sie nicht zu B gehört. Aber bei C, da bin ich nicht so schnell. Aber wir haben ja die Norm. Also rechnen wir mal die Norm aus und gucken. Wer rechnet mit mir aus? Ich rechne mit, sagen Sie mal, ja.
3 Quadrat.
3 Quadrat.
Plus
5 Quadrat. Plus 5 Quadrat. Also?
9 plus 25.
9 plus 25. Und das ist 34, wenn ich mich nicht täusche. Das ist keine Primzahl. Also ist dieses Ding, also können wir nicht dieses Kriterium verwenden, um zu sehen, ob dieses Element irreduzibel ist. Es könnte immer noch irreduzibel sein, noch wissen wir es nicht. Aber wenn das eine Primzahl gewesen wäre, wäre dann schon fertig. Aber, was weiß ich denn? Wenn ich das jetzt zerlegen möchte in Einheiten und Irreduzibel, dann müssen doch alle Teiler, die ich da finde, jeweils eine Norm haben, die diese Zahl teilt. Denn die Norm verträgt sich mit der Produktbildung. Das können ja alle hinschreiben, für alle Teiler, Beta von Alpha. Unsere 34. Was für Teile haben 34? Ja.
2.
2? Ich sehe noch mehr. Können wir meine Primfaktorzerlegung hinschreiben? Also Sie haben recht mit Ihrer 2. Ich sehe auch den Teiler 2 und 17. Sehe ich auch so. Das heißt, die natürlichen Teiler, die wir da sehen und die deshalb als Norm in Frage kommen, sind 1, 2, 17 und 34. Soweit, so gut. 2 und 17 sind Primzahlen, das heißt, wenn ich das als Norm rauskriege, bin ich irreduzibel. Yeah. Mhm. Dann dann würde ich jetzt weitermachen und würde mir Elemente schnappen, die diese Norm haben, wenn ich welche finde. Bei 2 finde ich welche, bei 17 auch. Und dann schaue ich, indem ich zum Beispiel mit den Inversen im Körper C multipliziere, da kann ich das ja alles nicht machen, dann schaue ich einfach, ob ich Teil davon dieser Zahl finde. Wir können ja mal gucken, ob diese Zahl durch 1 plus i zum Beispiel teilbar ist. Mit der Norm ist 1 plus i zumindest ein Kandidat. Ne? Es wäre konsistent damit. Also können wir doch mal gucken. Wie würden Sie das jetzt machen? Welche Rechnung würden Sie jetzt im Körper C, da wo wir alle Rechnungen machen dürfen, die man so im Körper machen kann, also da wo sehr viele Rechnungen sinnvoll sind und manche eben auch die in Z, die nicht sinnvoll sind. Zum Beispiel haben wir im Körper C für alles außer 0 multiplikative Inversor. Wie würden Sie diese Rechnung da machen? Wie würden Sie gucken, ob 3 plus 5 i, ob, wenn wir in C rechnen, ob dann was rauskommt, was auch wieder in Z liegt? Können Sie das Inverse in C sehen? Erinnern Sie sich noch, wie man im Körper C multiplikative Inverse ausrechnet? Das wäre jetzt total hilfreich. 1
minus i geteilt durch 1 Quadrat.
Genau, also 1/2 1 minus i. Genau, können wir in C rechnen. In C, da können wir losrechnen. 3 plus 4i mal 1/2 1 minus i. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert und ob da was rauskommt, was ganzzahlige Koeffizienten hat. Könnte ja sein. Jetzt müssen wir das nur noch ausrechnen. Also ziehe ich mal die 1/2 nach vorne und ich rechne und bitte rechnen Sie mit. 3 minus 3i plus 5i und dann minus 5i Quadrat. Ich rechne wieder langsam. Bleiben Sie bei mir, sagen Sie mir, wenn ich ihn verschreibe oder verrechne. Die 3 lasse ich mal kurz hier stehen. Minus 3i plus 5i macht plus 2i. Dann habe ich minus 5i Quadrat, also minus minus 5. Das sieht gut aus. Das sieht super aus. Das ist 1/2 mal 8 plus 2i. Das kann ich schreiben als 4 plus i und das ist eine ganz falsche Zahl. Ha, wundervoll. Und hier habe ich übrigens Norm 17, das andere hat Norm 2. Das heißt, wir haben wirklich entlang der Norm argumentieren können. Aber Vorsicht, nur weil die Norm teilt, heißt das nicht, dass das Element teilt. Denn wir haben ja noch sowas wie assoziierte und komplexe Konjugation und so. Aber hier haben wir jetzt eine Faktorisierung gefunden. Das ergibt 3 plus 5i, kann ich schreiben als 1 plus i mal, was auch immer den rauskam, 4 plus 5. Ich mache dann immer noch mal die Gegenrechnung und gucke, die habe ich jetzt schnell im Kopf gemacht. Aber so, das wäre dann vielleicht sowas auch mit mir fällt, dass man nochmal schaut, ob die Faktorisierung, die man rausgekriegt hat, auch wirklich stimmt. Denn manchmal macht man unterwegs einen Vorzeichenfehler oder so. Ne? Das kann passieren. Aber hier passt alles. Und diese beiden Leute sind irreduzibel wegen der Norm. So schnell geht das. Hat es geholfen? Okay, ich habe Spaß. Ja.
Jetzt wissen wir, dass das Element 3 nicht irreduzibel.
Richtig, weil wir nämlich, danke, genau, das ist nicht irreduzibel, weil wir nämlich eine Zerlegung gefunden haben, wo die beiden Leute keine Einheiten sind und auch nicht dazu assoziiert. Aber gleichzeitig haben wir jetzt eine Zerlegung gefunden in irreduzible Elemente. Also zwei Fliegen mit einer, ja?
Also wenn es jetzt irreduzibel wäre, würde man das direkt an der Norm sehen oder nicht?
Man kann es sehen, also man kann es in eine Richtung entscheiden. Falls bei der Norm eine Primzahl rausgekommen wäre, wären wir fertig gewesen. Aber nur weil keine Primzahl rauskommt, heißt das nicht, dass das Element zerlegbar ist. Wie wir vorhin gesehen haben, es gibt irreduzible Elemente, deren Norm keine Primzahl ist. Und deswegen, da vorsichtig sein. Aber wenn man dann eine zusammengesetzte Zahl sieht, dann hat man ja schon eine Idee, wie man mit Hilfe der Norm jetzt auf potenzielle Teile kommen kann. Und dann reichen eine oder zwei solche Rechnungen, damit man eine Zerlegung hat. Das geht normalerweise sehr schnell.
Ich frage mich jetzt halt, wie das bei einem Beispiel aussehen würde, bei dem es irreduzibel wäre.
3 ist irreduzibel, die Norm ist 9, das ist keine Primzahl. die interessant.
Das sehen wir es ja dann an der Nummer.
Ich höre Ihre Frage tatsächlich so, dass man bei Elementen, die nicht. Okay, ich formuliere die Frage mal so, dass ich sie interessanter finde und vielleicht ist es das, was Sie meinten. Wenn ich Elemente dieser Bauart habe, also Elemente, bei denen ich einen von null verschiedenen Real- und Imaginärteil habe, ob dann eine zusammengesetzte Norm automatisch bedeutet, dass die Zahl zusammengesetzt ist, also nicht irreduzibel. Das wäre eine total interessante Frage, aber die steht natürlich offen. Aber so wird eine richtig interessante Frage daraus, wenn man das so formuliert. Also wenn man weiß, man ist nicht in Kategorie B, sondern die Frage, man hat eine Zahl, die aussieht, als könnte sie zu Kategorie C gehören und man will jetzt mit der Norm entscheiden, ist es so oder ist es nicht so. Das ist eine interessante Frage. Man weiß ja immerhin, dass bei diesen Leuten aus Kategorie B die Norm eine Quadratzahl ist. Das heißt, wenn man da hinten was sieht, was keine Quadratzahl ist, dann könnte das schon mal ein Indikator sein. Aber jetzt habe ich schon sehr viel verraten. Wir müssen ja auch noch irgendwas im Workshop besprechen, oder? So. Haben Sie zu diesem Satz jetzt noch Fragen? Wir haben Beispiele gemacht, ganz viele. Wir haben einmal so eine Zahl zerlegt. Ich hoffe, ich habe jetzt viel dazu argumentiert, auf verschiedene Arten, wie man mit Irreduzibilität umgehen kann, wie man die Normen nutzen kann. Dann würde ich jetzt weiter gucken. Ich sehe keine Beschwerden. Als nächstes möchte ich nämlich gerne eine Gleichung mit Ihnen angucken. Die Frage, die wir jetzt beantworten, ist, und das ist eine kurze Formulierung für diesen sehr langen Satz, die Frage, die ich eigentlich beantworten möchte, ist die. Nein. Die Frage, die ich eigentlich beantworten möchte, ist, Zahl hinwerfen. 1000. 1023. 2026. Kann man für diese Zahlen diese Gleichung ganzzahlig lösen? Oder in anderen Worten, kann man diese Zahlen als Summen von zwei Quadratzahlen schreiben? Und mit Quadratzahlen meine ich jetzt immer ganzzahlige Quadratzahlen in dem Sinne, dass da auch 0 erlaubt ist. Das heißt, es ist auch erlaubt, 0 plus eine nicht 0 Quadratzahl zu schreiben. So, das ist die Frage. Und dieser Satz hier, der Satz 86, der beantwortet die Frage, auch wenn er erstmal nicht so aussieht. Also gucken wir jetzt den Satz an und dann puzzeln wir zusammen, warum der wirklich diese Frage beantwortet. So, gegeben ist ein K, eine natürliche Zahl K, und wir schreiben K jetzt so, dass man die Primfaktorzerlegung von K da wirklich sieht. Das heißt, wir schreiben K als 2 hoch irgendwas und der Exponent darf 0 sein. Mal Produkt der Primzahlpotenzen, bei denen die Primzahlen, die unten stehen, beim Teilen durch 4 Rest 3 haben. Mal Produkt der Primzahlpotenzen, bei denen die Primzahlen, die unten stehen, beim Teilen durch 4 Rest 1 haben. Ich sortiere also meine Primfaktorzerlegung nach einem ganz bestimmten Muster. Und wir können das ja mal kurz. Ja, ich benutze die Beispiele hier nochmal. Hier die 10 habe ich geschrieben als 2 mal 5. 2 ist jetzt diese 2-Potenz, 2 hoch j. Und 5 ist aus der Kategorie der Qs, denn 5 hat beim Teilen durch 4 Rest 1. Und aus der Kategorie der Ps steht hier keine Primzahl. Wenn ich die 35 zerlege in 5 mal 7, dann steht da sozusagen 2 hoch 0, das heißt j ist 0. 5 gehört zur Kategorie der Qs, denn 5 hat beim Teilen durch 4 Rest 1. Und 7 gehört zur Kategorie der Ps, denn 7 hat beim Teilen durch 4 Rest 3. Das heißt, wenn ich 35 zerlegt hätte in der Reihenfolge, wie es da steht, hätte ich das umkehren müssen, dann hätte ich schreiben müssen 2 hoch 0 mal 7 hoch 1 mal 5 hoch 1, damit die Reihenfolge so ist wie da im Satz. Ergibt das Sinn? Ich schreibe eine Primfaktorzerlegung hin, das kann ich, z ist faktoriell, und dann sortiere ich einfach nur alles, was zu 2 gehört, nach vorne. Dann alles, was zu diesen Primzahlen gehört, die beim Teilen durch 4 Rest 3 lassen, und dann alles, was zu den anderen Primzahlen gehört. Und man kann das so machen, weil jede Primzahl entweder selber 2 ist dann teilen die 4 halt einen der Reste 1 oder 3 hat. Das heißt, die Sortierung ergibt Sinn. So, und dieser ganze Vorlauf da am Satz, der ist nur das, das ist nur dieses Hinschreiben von K. Und dann unten kommt die eigentlich interessante Aussage. Das ist der Satz, der mit genau dann beginnt. Genau dann kann K als Summe von 2 Quadraten geschrieben werden. Das heißt, genau dann ist für dieses K, diese Gleichung, die ich hingeschrieben habe, ganzzahlig lösbar, wenn die Exponenten, die an den P's stehen, alle gerade sind. Und das schließt den Fall mit ein, dass es da solche P's überhaupt nicht gibt. Denn wenn die da gar nicht stehen, dann sind die Exponenten, die da stehen, halt gerade. Oder Sie stellen sich vor, die stehen da mit Exponent 0. Das können Sie auch machen. Gucken wir auf unsere Beispiele. 2 mal 5. 2 gehört zur Kategorie 2. 5 gehört zur Kategorie der Q's. Aus der Kategorie der P's ist da gar nichts. Also ist die Voraussetzung des Satzes erfüllt, dass da die Exponenten gerade sind. Und dementsprechend kann ich 10 als Summe von 2 Quadraten schreiben. Und ja, die ist klein, wir wissen, dass das 1 plus 9 ist, aber okay, jetzt wissen wir es nochmal. Gucken wir die 35 an. Da haben wir jetzt aus der Kategorie der P's etwas stehen, nämlich die 7. Und der Exponent ist 1, also ungerade. Der Satz sagt, dass ich 35 deswegen nicht als Summe von 2 Quadraten schreiben kann. Und wenn Sie mal zu viel Zeit haben und Ihnen langweilig ist, dann können Sie das ja mal ausprobieren, das geht wirklich. Der Punkt ist, dass man das bei so einer Zahl wie der 35 noch ausprobieren kann, also wenn, wie gesagt, wenn einem langweilig ist, aber bei so einer Zahl wie 2026 wollen Sie es vielleicht nicht ausprobieren. Da ist dann schön, wenn man so einen Satz hat, da muss man nur die Primfaktorzerlegung hinschreiben und weiß sofort Bescheid. So, das ist der Satz. Und der beantwortet wirklich meine Frage von da hinten. Oder? Und ich feiere diesen Satz so. Und es gibt noch mehr solche Gleichungen, wo das Gleiche passiert wie jetzt innerhalb der nächsten Minuten. Denn das sind so Gleichungen, das sind so Fragen, die kann man mit Schulwissen behandeln und auch schon ziemlich früh. Ich weiß nicht, wie alt Kinder sein müssen, damit die das verstehen können, aber ich würde jetzt mal sagen, nicht so alt. Aber um das zu verstehen, brauchen wir die Theorie aus dieser Vorlesung. Um zu verstehen, wieso das funktioniert. Und das machen wir jetzt. Wir beweisen jetzt diesen Satz. Ich habe da drüben noch Platz, also laufe ich da jetzt hin. Und wir beginnen mit einer kleinen Hilfsbehauptung. Die steht da als Sternchen. Wir sind bei Satz 8,6. Und erstmal das Sternchen. Da steht nämlich, dass diese Eigenschaft, sich als Summe von 2 Quadraten schreiben zu lassen, sich mit der Multiplikation verträgt. Und da benutzen wir auch schon die ganzen Gaußschen Zahlen. Ich möchte eine Abkürzung einführen, weil ich jetzt ganz oft Summe von 2 Quadraten sage und schreibe. Und beim Sprechen kriege ich es hin, aber beim Schreiben möchte ich das nicht die ganze Zeit hinkriegen. Deswegen führe ich folgende Abkürzung ein. Summe von 2 Quadraten. Okay? Ich nutze jetzt, bitte mal. Summe von 2 Quadraten. So, das ist unsere kleine Abkürzung für heute. Und in Sternen nutze ich die. Da behaupte ich ja, wenn ich zwei ganze Zahlen B habe oder Küchenzahlen, die ich als Summe von 2 Quadraten schreibe, dann darauf das Produkt. Also sein A und B aus M Summen von 2 Quadraten. Dann kann ich doch als Norm auffassen von einer ganzen gaußschen Zahl, denn bei jeder Summe von 2 Quadraten geht das. Ich interpretiere halt das eine als Quadrat vom Realteil und das andere als Quadrat vom Imaginärteil. Dann existieren alle von der Aufgabe mit der Eigenschaft, Sie haben vorhin gesehen, wie wir das machen, an der anderen Tafel, da habe ich das die ganze Zeit benutzt. Mit der Eigenschaft, dass die Norm von Alpha gleich A ist und die Norm von Beta gleich B. Und was ist jetzt A mal B? Naja, dann setze ich ein, das ist die Norm von Alpha mal die Norm von Beta. Und die Norm verträgt sich mit der Multiplikation, also ist das die Norm von Alpha mal Beta. Und Alpha mal Beta Klasse eine ganze lautische Zahl. Das heißt, da steht jetzt die Norm von einer ganzen lautischen Zahl, das ist eine Summe von zwei Quadraten, fertig. Das ist jetzt eine Summe von zwei Quadraten. Und das war der Beweis von Stern. Und der Beweis von Stern liefert uns die eine Aussage im Satz, nämlich die eine Richtung. Und wir gucken mal eben, warum das so ist. In der Zerlegung dort steht ja, die möchte ich Ihnen das eigentlich nochmal zeigen. Schauen wir uns die Zerlegung nochmal kurz an. Ich bleibe mal eben hier stehen und wir gucken uns das nochmal an. Die Produktregel, die wir da bewiesen haben in Stern, sagt ja, dass wir für die eine Richtung, nämlich wenn wir irgendwas über die Leute in der Primfaktorzerlegung wissen, dann kann man K-Summe von zwei Quadraten schreiben. Für diese Richtung reicht es, wenn wir uns die einzelnen Faktoren angucken. Und deswegen gehen wir die jetzt einmal kurz der Reihe nach durch. Der erste Faktor ist diese 2-Potenz. 2 ist eine Summe von zwei Quadraten, 1 plus 1. Also sind alle 2-Potenzen Summen von zwei Quadraten. Mit Sternen. Jetzt gucken wir uns die Qs an. Die Qs haben beim Teilen durch 4 Rest 1 und wir haben vorhin gesehen, dass man die dann immer als Summe von zwei Quadraten schreiben kann, denn diese Primzahlen lassen sich ja schreiben als eine ganze gaußsche Zahl mal ihr komplex konjugiertes. Das kam vorhin bei den irreduziblen Elementen vor. Und eine ganze gaußsche Zahl mal ihr komplex konjugiertes ist genau die Norm. Das ist eine Summe von zwei Quadraten. Das heißt, die Qs sind auch okay. Jedes einzelne und dann das Produkt wegen Stern. Die einzigen interessanten Zahlen hier sind die P's. Und jetzt steht in der Voraussetzung vom Satz, wenn wir bei dieser Beweisrichtung sind, dass die Exponenten E1 bis En alle gerade sind. Das steht da. Wir wollen zeigen, wenn diese Exponenten alle gerade sind, dann kann man K als Summe von zwei Quadraten schreiben. Also schauen wir, was das bedeutet. Da steht jetzt so eine Primzahl mit Exponent 2 meinetwegen oder 4 oder 10. Ja, aber das heißt ja, da steht schon ein Quadrat. Denn die 2 kann ich ausklammern, wenn da steht p hoch 10, dann mache ich daraus halt p hoch 5 zum Quadrat. Das ist eine Quadratzahl. Und dann schreibe ich das als p hoch 5 zum Quadrat plus 0 zum Quadrat. Das ist eine Summe von zwei Quadraten. Das heißt, dass die geraden Exponenten dafür sorgen, dass wir in der Mitte lauter Quadratzahlen haben. Vorne die 2-Potenz ist okay, hinten die ganzen Qs sind okay, also ist die ganze Zahl okay. Und der Witz ist diese Aussage Stern, dass es reicht, wenn man das für die einzelnen Faktoren macht. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie hinschreiben.
ZI, weil die Primfaktorzerlegung haben wir ja noch ein Z gemacht.
Mhm. Wir gehen zwischen den beiden Ringen hin und her. Der Satz trifft eine Aussage über Z. Da geht es um ganzzahlige Quadrate. Also echte Quadratzahlen, so wie Sie die aus der Schule kennen. Die Argumentation spielt aber teilweise ein ZI. Genau. Das ist der Charme hier. Also, das ist das, was ich gerade so ein bisschen feiere. Wir haben noch eine Richtung. Ich gucke mal, ob es noch andere Fragen gibt. Okay, ich sehe gerade keine.
Für die andere Richtung seien jetzt also für die andere Richtung sei eine Lösung für die gleichen gegeben. Wenn man K-Summe von zwei Quadraten schreiben kann, dann finden wir jetzt also Zahlen auf Z, sodass die eine zum Quadrat plus die andere zum Quadrat K ist. Die brauchen jetzt nur noch einen Namen. Und ich nenne die jetzt X und Y, so wie oben in der Gleichung. Das heißt, wir haben X und Y plus Z, so dass K gleich X Quadrat plus Y Quadrat ist. Wenn man K so schreiben kann, dann kann ich mir ja so eine explizite Lösung hernehmen. Die benutze ich jetzt. Und jetzt gehe ich wieder über den Ring ZI, weil ich da argumentieren möchte. In ZI, da kann ich diese Summe nämlich als Produkt schreiben. X² plus Y² ist dasselbe wie X plus YI mal X minus YI. P, die man teilt durch 4 den Rest 3 lässt, die K teilt, die also in der Primfaktorzerlegung von K vorkommt, und dann mache ich damit eine Argumentation. Den Rest der Primfaktorzerlegung von K gucke ich mir nicht an, denn der ist egal. Der wird ja bei der Aussage des Satzes nicht gebraucht. Die Zeitpotenzen werden nicht gebraucht, die anderen Primzahlen, die beim Teilen durch 4 Rest 1 lassen, werden nicht gebraucht. Da macht der Satz keine Aussage. Der macht nur eine Aussage über die Exponenten an den Primzahlen, die beim Teilen durch 4 Rest 3 lassen. Das heißt, so eine schnappe ich mir und nur über die muss ich was sagen. Sehr gut, wenn wir das wüssten. Wie gut, dass wir das wissen. Da haben wir ja die ganze Zeit drüber gesprochen. P ist eine Primzahl in Z. P hat beim Teilen durch 4 den Rest 3. Das heißt, P bleibt irreduzibel in ZI. Und da ZI ein faktorieller Ring ist, sind die Eigenschaften prim und irreduzibel gleichwertig. Das heißt, P ist tatsächlich ein Primelement in ZI. Da kann ich jetzt irgendein Lemma zitieren. Keine Ahnung.
4, 8, 3 und sowas. Ich guck mal. Das war Lemma 8, 3. Sie für immer, welche natürlichen Zahlen sich als Summe von 2 Quadraten schreiben lassen. Und ich warte kurz, genau, mal gucken, ob es Fragen gibt. Ja.
Kann man mit dem Satz auch bestimmen, welche zwei Zahlen das dann sind?
Nö. Und man kann auch nicht, erstmal nicht sehen, ob es nicht vielleicht sogar mehrere Möglichkeiten gibt, denn es gibt Zahlen, die man auf mehrere Arten als Summe von 2 Quadraten schreiben kann. Im Buch finden Sie dazu noch ein bisschen was, ansonsten geht das dann schon weiter in Richtung Zahlentheorie und wenn Sie das interessant finden, dann schlage ich vor, dass Sie irgendwann eine Zahlentheorie-Vorlesung haben. Übrigens, es gibt auch Sätze darüber, welche Zahlen sich als Summe von 3 Quadraten schreiben lassen. Das ist auch interessant. Und jede natürliche Zahl lässt sich als Summe von 4 Quadraten schreiben. Nur so, für den Fall, dass Sie das wissen wollen. Was für Fragen haben Sie noch? Überlegen Sie ruhig einen Moment. Ich wische nämlich jetzt hier ein bisschen und dann kommt der letzte Gleichungstyp, den wir uns noch angucken. Und dann machen wir noch ein paar Beispiele und dann sind wir fertig. Sehe keine Fragen gerade. Dann zeige ich Ihnen das nächste Resultat. Und das ist auch wieder ein Resultat aus der Kategorie, oh, da steht irgendwie ganz viel Zeug, aber wieder möchte ich motivieren mit einer einfachen Frage. Um,
Und jetzt können wir uns irgendwas ausdenken. 5 mal x minus 3 mal y plus 29 gleich 0 ist die ganze Zeit y. So, kann ja sein, dass Sie sich das gefragt haben. Und ich forme das jetzt um in eine Kongruenz. Und zwar mache ich daraus die Kongruenz 5 mal x ist Kongruenz zu minus 29 modulo 3. Und ich gucke, ob ich diese Kongruenz lösen kann. Denn ich behaupte, wenn ich diese Kongruenz lösen kann, wenn ich hier so ein x finde, dann kann ich daraus x und y basteln, die diese Gleichung lösen. Jetzt bin ich also bei der Frage, wie kann ich entscheiden, ob so eine Kongruenz lösbar ist. Tada, da und das Lemma sagt, wenn ich diese Situation habe, so wie das da drüben steht, auf der linken Seite a mal x, x ist quasi die Variable, x ist das, wofür wir eine Lösung suchen, auf der rechten Seite steht irgendeine ganze Zahl b, bei uns ist das die minus 29, diese Kongruenz soll gelten modulo irgendeinem n, unser n ist 3 in dem Beispiel. Wenn wir so eine Kongruenz gegeben haben, a mal x kongruent b modulo n, dann sagt uns das Lemma, dass die genau dann ganzzahlig lösbar ist, falls jeder GGT von A und N in Z wohlgemerkt auch B teilt. Bevor wir in den Beweis gehen, können wir ja mal da drüben anwenden, ob wir verstanden haben, was da passiert. Gucken wir mal. Das ist die linke Tafel.
Also, wenn das A ist und das B und das N, dann müssen wir uns jetzt die GGTs angucken von A und N, also von 5 und 3 in Z. Was sind denn die GGTs von 5 und 3 in Z? Keine Angst? Keine Fangfrage? Ja?
1.
1 und?
Minus
1. Das sind die beiden GGTs von 5 und 3 in Z. Und jetzt gucken wir, ob die auch dieses B teilen, ja klar teilen. Also ist das lösbar. Das sagt uns jetzt nicht, wie die Lösungsmenge aussieht, aber es sagt, es ist lösbar. Das ist schon gut. Oder?
Und dann steht da noch, wie man die vollständige Lösungsmenge bekommt. Wenn man nämlich eine Lösung hat, dann kann man alle Lösungen basteln als Restklasse in Z. Das beweisen wir nicht. Den ersten Teil, warum das lösbar ist, genau dann, wenn diese GGT-Bedingung stimmt, das zeigen wir. Und dann können wir, wenn Sie wollen, danach auch ein Beispiel machen für diese Geschichte mit dem x0 plus k mal z. Aber das ist tatsächlich eher ein, falls Sie mit dem Thema in die Prüfung einsteigen und diesen Gleichungstyp wählen, ne, dann kommt sowas vielleicht zur Sprache. Ansonsten geht es mir erstmal eher darum, dass wir überhaupt gemeinsam diskutieren, wie man mit Kongruenzrechnungen an solche Fragen rangeht. Also gucken wir, wie wir die erste Aussage beweisen. Ich lasse mal das Lemma einfach so stehen. Da haben wir wieder ein genau dann wenn, also haben wir zwei Richtungen. Und ich möchte damit beginnen, dass wir ein GGT von A und N hernehmen und voraussetzen, dass der auch B teilt. Das ist also die eine Richtung von Lemma 87. Sei D ein GGT von A und N in Z. Und zuerst setzen wir voraus, dass D ein Teil von B ist, und dann wollen wir zeigen, dass die Kongruenz lösbar ist. Und jetzt schreibe ich einfach erstmal was hin. Dass D ein Teil davon B ist, kann ich ja dann so auffassen, dass ich eine ganze Zahl finde, sodass das Produkt mit D genau B ergibt. Also mache ich das erstmal. Das ist hier auf das Set. So, dass D mal B gleich B ist. Jetzt müssen wir uns erinnern an Kapitel 3.
Ringe, speziell Hauptidealringe, speziell Idealzeug, GGTs und so weiter. Wie war das nochmal in Hauptidealringen, wenn man da ein GGT hat von irgendwelchen Elementen? Den konnte man auf so eine bestimmte Art schreiben. Wie ging das nochmal? Eher gegen Ende von Kapitel 3? Okay, Sie dürfen den Joker ziehen. Wenn ich zwei Elemente habe, es geht auch mit mehr, aber jetzt haben wir zwei, und ich habe ein GGT, dann kann ich den GGT in einem Hauptidealring schreiben als Vielfaches von dem einen plus Vielfaches von dem anderen. Ich kann so eine Art Linearkombination hinschreiben. Das machen wir jetzt. Wir benutzen also, dass Z ein Hauptidealring ist, und dann ist es Satz 319 oder Lemma 319, weiß ich nicht mehr. Existieren jetzt Elemente, die brauchen irgendwelche Namen, R und M, aus Z, mit der Eigenschaft, dass ich aus D, also unserem GGT, mit dem wir angefangen haben, als Linearkombination schreiben kann. D ist R mal, wie rum würde ich das machen, R mal A plus M mal N, R mal A plus M mal N. Wie gesagt, D ist ja ein GGT von A und N, das heißt, diese beiden Zahlen benutze ich. R mal A plus M mal N ergibt unseren GGT D. So was finde ich. Und jetzt geht es auch schon da, jetzt müssen wir noch geschickt rumrechnen. Jetzt ist B. Jetzt setze ich einfach erstmal ein. B ist das gleiche wie D mal E. Für D setze ich jetzt diese Gleichung ein, dann steht da R mal A plus M mal N mal E. Jetzt bin ich im Ring Z, habe das Distributiv gesetzt, kann ausmultiplizieren, dann steht da R mal A mal E plus M mal N mal E. Und jetzt starre ich da drauf aus der Perspektive, was ist durch N teilbar, denn ich möchte mir Kongruenz im Modul N angucken. Und hier sehe ich etwas, was in Z durch N teilbar ist, denn N steht da ja als Faktor drin. Das heißt, wenn ich Modulo N rechne, kann ich das einfach weglassen. Was da steht, ist Kongruenz zu R mal A mal E mod N. Jetzt schauen wir auf die linke und auf die rechte Seite. Da steht, B ist Kongruenz zu R mal A mal E Modulo N. Das heißt, ich habe eine Lösung für die Kongruenz gefunden mit dem Element R mal E. Fertig. Entschuldigung, A mal schon da, R mal E, ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe, R mal E ist das, was wir für X einsetzen können, was ist groß. Das ist R mal E, eine Lösung der Kongruenz. Das war die eine Richtung und jetzt kommt die andere. Wir setzen voraus, dass wir eine Lösung für die Kongruenz haben. Ich nenne es mal Y, Z, eine Lösung der Kongruenz, und dann schreibe ich mal, was bedeutet. Denn wenn wir die Kongruenz da oben lösen, dann heißt das ja, A mal Y ist kongruent zu B mod N. A mal Y ist kongruent zu B mod N, genau. In anderen Worten ist N ein Teiler von A mal Y minus B. Und unser GGTD, mit dem wir da oben angefangen haben, ist ja ein Teiler von N. Und jeder Teiler von N teilt dann auch A mal Y minus B. Das heißt, D teilt A mal Y minus B. Und jetzt starre ich da einmal drauf. D teilt A. Das heißt, D teilt auch A mal Y. Merken. D teilt N, also A mal Y minus B. Ja, aber wenn D gleichzeitig A mal Y und A mal Y minus B teilt, dann muss es auch B teilen. Und das war's schon. Da D auch A teilt, folgt D teilt B. dafür, wann solche Kongruenzen lösbar sind. Und dann kann man aus Lösung für die Kongruenz, falls das von so einer Gleichung herkommt, durch Rückwärtsüberlegen sich eine Lösung für die Gleichung überlegen. Wir schauen gleich mal, wir können das gleich noch machen. Aber erstmal möchte ich gucken, ob es hierzu Fragen gibt. Zu diesem ersten Teil, den zweiten beweisen wir nicht, aber wenn wir am Ende bei den Beispielen Zeit haben, dann sammle ich noch Beispiele zu allem anderen ein, was Sie noch haben wollen. Und alles, was wir heute nicht schaffen, nehme ich mit in den Workshop. Da mache ich mir dann so eine To-Do-Liste an Sachen, die wir da auf jeden Fall besprechen. Oder Podcast-Folgen. Oder beides. Erstmal gucken, wie sieht es jetzt sofort aus? Das scheint okay zu sein. Und es gibt eine Folgerung daraus, denn wenn A und N teilerfremd sind, den Fall hatten wir in unserem Beispiel, dann sind ja die GGTs in Z1 und minus 1 und die teilen alles. Dementsprechend ist dann unsere Kongruenz immer lösbar. Dann ist sie sogar modulo N auf nur genau eine Weise lösbar. Und der Spezialfall, dass B gleich 1 ist, der ist manchmal wichtig. Das werden wir gleich in einem Beispiel sehen, deswegen bitte ich Sie einfach da ein paar Minuten Geduld zu haben. Es wird gleich ein Beispiel geben, wo wir genau das anwenden. Da werden wir uns nämlich überlegen, wie man die Kongruenz A mal X kongruent 1 modulo irgendwas lösen kann, wie man also sozusagen modulo N ein multiplikatives Inverses findet. Das geht nicht immer, aber hier sehen wir, unter welchen Voraussetzungen es auf jeden Fall geht. Und das heißt, dass Sie, wenn Sie in die Situation kommen, dass Sie das brauchen, so wie gleich in einem meiner Beispiele, dass Sie dann sich auf dieses Lemma beziehen können. Und das ist einfach nur eine Anwendung von dem davor, wie ich gerade schon gesagt habe. So, die Gleichung hat uns schon ein Beispiel geliefert. Ich habe jetzt noch ein Resultat, was nochmal das Thema Quadrate aufgreift. Und dann kommen mehrere Beispiele, an denen wir dann einmal durchgehen können, können wir jetzt für all diese Gleichungstypen eine Lösungsstrategie entwickeln. So. Da sammeln wir einmal alles ein, was wir jetzt gemacht haben. Also gehen wir da jetzt mal kurz hin. Dieses letzte Resultat, was ich noch zeigen wollte, war Lemma 8,9. Und dazu habe ich mir auch Beispiele überlegt, die würde ich aber dann gleich in den Block von Beispielen packen, die wir sowieso machen, wenn es okay ist. Hier geht es um Gleichungen von einem ganz bestimmten Typ. Der Typ ist nämlich, am Anfang steht ein Quadrat, dann plus Primzahl mal irgendwas, plus irgendwas gleich 0. Das ist ein ganz bestimmter Typ Gleichung. Und es kommen zwei Variablen vor, x und y, für die wir ganzzahlige Lösungen suchen. Und das Besondere ist jetzt eben bei diesem Gleichungstyp, dass man da so eine Primzahl stehen hat. Und wir sehen gleich, warum das wichtig ist. Denn dieser Gleichungstyp kommt in zwei Geschmacksrichtungen. Die eine ist, dass die Primzahl, die da steht, die Primzahl 2 ist. Und die andere ist, dass die Primzahl, die da steht, ungerade ist. Und wenn die Primzahl, die da steht, 2 ist, behaupte ich, kann man es immer lösen. Und wir sehen gleich, wie das geht. Und einige nicken schon, das freut mich. Wenn die Primzahl ungerade ist, dann ist es nicht immer lösbar, aber wir können genau erkennen, wann und wann nicht. Und zwar kann man es entscheiden entlang der Frage, ob das Negative von diesem Koeffizienten a ein quadratischer Restmodulo der Primzahl ist, Stichwort Legendre-Symbol hinschreiben, rausrechnen und dann weiß man Bescheid. Da habe ich Beispiele zu, die kommen gleich. Und ich habe auch noch Beispiele zu den anderen Gleichungstypen, zusätzlich zu denen, die wir schon gesehen haben. Und in der Übungsserie waren welche und im Workshop kommen noch welche. Das heißt, Gleichungen können wir rauf und runter üben, bis wir ein Gefühl dafür haben, wenn man so einen Gleichungstyp sieht, habe ich eine Intuition, kann ich eine der Methoden anwenden oder ist es vielleicht ein Gleichungstyp, bei dem ich erstmal keine Idee habe. Kann ja auch sein. Es gibt ja auf der Welt viele Gleichungen. So, dann schaue ich mal, ob Sie Fragen haben. Direkt dazu. Dann kommen jetzt ganz viele Beispiele, um das abzurunden. Yay! 18. Vielleicht gucken wir erstmal nur auf das allererste. Das ist nämlich nochmal eine Gleichung von dem Typ, den wir gerade schon gesehen haben. Zwei Variablen, aber beide kommen nur mit Exponent 1 vor. Die Gleichung heißt 6 mal x plus 10 mal y plus 15 gleich 0. Und wir suchen, wie immer hier gerade, nach ganzzahligen Lösungen. So, dann gehe ich so vor, wie ich das vorhin schon auf der anderen Tafel angedeutet habe. Da habe ich ja zur Motivation eine Gleichung von dem gleichen Typ hingeschrieben. Ich habe es in eine Kongruenz umgewandelt und habe dann geguckt, wie wir dieses Lemma mit den Kongruenzen darauf anwenden können. Das machen wir jetzt auch. Ich habe hier Platz, das heißt, ich kann dazu noch ein bisschen mehr anschreiben, falls Sie es brauchen. Gehen wir erstmal durch, was hier steht, und dann kann ich an der Tafel ergänzen. Zunächst mal entscheide ich mich für eine der Variablen. Ich kann mich für x oder für y entscheiden, das ist egal. Wir können die andere Variante gleich machen, wenn Sie das sehen wollen. Hier entscheide ich mich, ich möchte x behalten. Und y werde ich los, indem ich das als Kongruenz modulo 10 hinschreibe. Das heißt, ich überlege, ob es eine Lösung für die Gleichung gibt, indem ich gucke, ob es eine Lösung für die Kongruenz gibt. 6 mal x kongruent minus 15 modulo 10. Ich bringe die minus 15 auf die andere Seite und dieses 10 mal y ersetze ich durch Kongruenz modulo 10. Wie gesagt, ich kann auch das mit y machen, andersrum, können wir gleich gucken. Und jetzt steht da eine Kongruenz in der Art, wie wir die vorhin gesehen haben in unserem Lemma. Das heißt, wir können entscheiden, ob die lösbar ist, ganzzahlig. Dazu schauen wir uns die 6 und die 10 an. Wir gucken uns die GGTs davon in Z an. Die sind 2 und minus 2. Wenn ich mir einen schnappe, reicht das. Also nehme ich erstmal die 2. Und jetzt gucke ich, ob das ein Teiler ist von dem Koeffizienten auf der rechten Seite, also von der minus 15. Und ich sehe, nein, das ist kein Teiler davon. Also sagt das Lemma, dass die Kongruenz nicht lösbar ist. Und dann ist die Gleichung auch nicht lösbar. Denn wenn die Gleichung lösbar wäre, dann könnte man daraus eine Lösung für die Kongruenz machen. So kann man das Lemma also anwenden in einer Situation, wo man zeigen will, dass das nicht lösbar ist. Wenn ich Ihnen das als Frage hinschreibe oder sage, dann ist der Trick hier natürlich, sich auf dem Schmierzettel irgendwie zu überlegen, was ist da los, welche Kongruenz, welcher quadratische Rest, was auch immer hilft mir. Und wenn Sie dann ein Gefühl dafür haben, was los ist, dann kommen Sie erst mit einer Behauptung, also die Gleichung ist lösbar oder die Gleichung ist nicht lösbar. Und in der Prüfung dürfen Sie das einfach machen, da dürfen Sie einfach laut denken. Wenn Sie schriftlich geprüft werden, dann erwarte ich, dass Sie so organisiert sind, dass Sie auf dem Schmierzettel gucken, was los ist und dann eine ordentliche Behauptung hinschreiben und die beweisen. Darüber können wir aber gerne beim Workshop auch nochmal sprechen, wie das geht. Wer möchte jetzt einmal die Variante sehen, wo wir das mit y machen statt mit x? Ja, dann machen wir das kurz. Also wenn ich y behalte, dann wird daraus 10 mal y kongruent minus 15 mod 6. Das heißt, ich benutze das gleiche Lemma, nur dass die Variable jetzt y heißt. Das stört keinen, also mich jedenfalls nicht. Und ich gucke wieder, der Koeffizient hier, die 10 und das Modulo, dem ich rechne, was haben die für GGTs in Z? Die haben ebenfalls GGT 2 und minus 2 in Z. Dann gucke ich wieder, ob das dadurch teilbar ist. Ist es nicht, also kriege ich auch wieder raus, es gibt keine Lösung. Wäre ja komisch, wenn es einmal so oder so wäre. Hat es geholfen? Sie können also immer entscheiden, je nach Zahlen, je nach Vorliebe, warum Sie das machen, das spielt keine Rolle. Jetzt schauen wir uns diesen Gleichungstyp nochmal an in B. 12 mal a minus 15 mal b minus 24 gleich 0. Die Variablen heißen anders, aber ansonsten sieht es so aus wie vorher. Wir suchen nach ganzzahligen Lösungen und wir machen das, was wir vorher gemacht haben. Jetzt steht da also, wenn ich das b loswerde, 12 mal a kongruent 24 mod 15. Gleiche Idee, ich gucke mir wieder die GGTs an, von dem Koeffizienten links und dem Ding, modulo dem ich rechne, also in diesem Fall 12 und 15. Und da finde ich in Z die GGTs 3 und minus 3. Sie hoffentlich auch. Und dann gucke ich, ist das ein Teiler von dem Ding auf der rechten Seite von der 24? Ja, ist es. Also finde ich eine Lösung. Und wenn meine Frage einfach nur ist, gibt es eine Lösung, sind Sie hier fertig. Vielleicht möchte ich wissen, können Sie mir eine Lösung sagen? Und dann kann man ja mal gucken. Und die Idee ist, dass man jetzt den Beweis, den wir vorhin hier gemacht haben, deswegen unter anderem habe ich ihn auch gemacht, dass man den benutzen kann, um auch wirklich eine Lösung zu finden. Was wir gemacht haben, war ja konstruktiv. Das heißt, Sie können diese Idee benutzen, um dann wirklich auf eine Lösung zu kommen. Hier kann man zum Beispiel einfach a gleich 2 nehmen. Das sieht man ja, ne? 12 mal a ist ja sogar gleich 24. Das heißt, das funktioniert ganz einfach. Und dann könnten Sie, indem Sie das Lemma benutzen und diese Restklassen von z, sich überlegen, wie die komplette Lösungsmenge aussieht. Und dann können Sie, wenn Sie wollen, zurückgehen und können die Gleichung lösen, indem Sie für a einsetzen und nach b auflösen. So geht das dann weiter, wenn Sie das komplett auflösen wollen. Ja?
Können wir das mit den Restklassen einmal machen?
Mhm. Ja. Also hier haben wir jetzt eine Startlösung, a gleich 2, sozusagen a0. Jetzt muss ich mir einmal kurz die Teilerei hinschreiben. 15 ist 3 mal 5. 12 ist 3 mal 4. Und dann schauen wir einmal ins Lemma, was das sagt, wie das dann geht. Das sagt, wenn wir dieses n, also in diesem Fall die war das die 15 oder die 12? Ich glaube die 15. 15 war, glaube ich, N. Wenn wir das schreiben als unser DGT mal irgendwas, das heißt hier K, dann ist die vollständige Lösungsmenge A0 plus K mal Z. K ist in diesem Fall, also 3 war unser DGT, das war D. 5 würde die Rolle von K übernehmen. Das heißt, das wäre 2 plus 5 mal Z. So kann man zum Beispiel sehen, dass 7 auch eine Lösung ist. Und minus 3 ist auch eine. Und wenn ich das gemacht habe, dann probiere ich immer noch mal mit ein paar Stichproben aus, ob ich das doch wirklich richtig gemacht habe. So wendet man das Lemma an. Das heißt, Sie schreiben M als D mal K und dieses K ist dann das bestimmende Element oder der Erzeuger für das Ideal, für das Sie die Restklassen bilden und Ihre Startlösung nehmen Sie als Repräsentant. So funktioniert das. Dann gehen wir zurück zu dem Beispiel. Jetzt kommt nämlich so eine Variante, das ist schon ein bisschen für Fortgeschrittene in C. In C haben wir eine Gleichung, wo zwei Variablen vorkommen, eine im Quadrat, das heißt, es schreit irgendwie nach quadratischen Resten. Dann müssen wir gucken, ob da vielleicht irgendwo eine Primzahl rumläuft, die wir benutzen können. Aber hier steht vorne noch ein Vorfaktor. Das macht es schwieriger, das heißt, es ist keine direkte Anwendung von dem Lemma, sondern wir müssen diesen Vorfaktor erstmal loswerden. Und dazu habe ich hier einen Vorschlag. Die 2 können wir ja loswerden, indem wir mit irgendwas multiplizieren, was modulo 11 dafür sorgt, dass die 2 sozusagen weggeht. Das heißt, erstmal wandle ich das wieder in eine Kongruenz um. Ich schreibe 2 mal x² kongruent 14 mod 11. Jetzt suche ich modulo 11 eine Zahl, die die 2 multiplikativ entfernt. Ich suche also quasi ein multiplikatives Inverses. Und das kann ich finden, ich kann zum Beispiel mit 6 multiplizieren. 2 mal 6 ist 12, das ist kongruent zu 1 mod 11. Das heißt, indem ich auf beiden Seiten mit 6 multipliziere, kann ich die 2 vor dem x² sozusagen loswerden. Gucken wir uns mal an, was dann passiert. Ich muss mal schauen, ob ich überhaupt noch auf der Tafel bin. Augenblick, ich schalte da mal hin. So. Also hier nochmal die Kongruenz. 14 modulo 11, das kann ich dann noch vereinfachen. Genau, das kann ich zu 3 modulo 11 vereinfachen. Das ist ein bisschen schöner. Und jetzt suche ich, wie gesagt, eine Zahl, sodass ich die 2 modulo 11 wegbekomme und dann nehme ich die 6. 2 mal 6 ist kongruent 1 mod 11, denn da kommt ja 12 raus. Also nehme ich beide Seiten der Kongruenz und multipliziere mit 6 mal 6. Dann kommt hier raus x², also das gleiche mit 12 x², das ist 6 mal 2 x². Jetzt gehe ich rüber auf die andere Seite, hier auf die 3, multipliziere die eben auch mit 6. Das sollte ich überall Kongruenzzeichen machen. 6 mal 3 modulo 11. Denn wenn ich so eine Kongruenz auf beiden Seiten mit der gleichen Zahl multipliziere, dann bleibt die Kongruenz richtig. Das heißt, jetzt habe ich da eine 18 stehen, modulo 11. Das kann ich wieder vereinfachen zu 7. Und jetzt steht da etwas in einer Form, mit der ich arbeiten kann, denn jetzt ist die Frage, ob 7 ein quadratischer Rest ist mod 11. Dafür kann ich ein Legendre-Symbol hinschreiben und das ausrechnen. 7 über 11, das sind zwei Primzahlen, die sind ungerade und verschieden. Quadratisches Reziprozitätsgesetz. Muss ich das Vorzeichen ändern oder nicht? 7 und 11 haben beide wahrscheinlich 4 Rest 3, also muss ich das Vorzeichen ändern. Also ist das minus 1 mal 11 über 7. 11 ist kongruent zu 4 modulo 7. 4 ist eine Quadratzahl und nicht durch 7 teilbar, also kommt minus 1 raus. Das heißt, 7 ist kein quadratischer Rest mod 11. Das heißt, diese Kongruenz kann ich nicht lösen. Das heißt, diese Kongruenz kann ich nicht lösen. Das heißt, die Gleichung kann ich nicht lösen. Schau. Wenn da 1 rausgekommen wäre, dann hätte ich jetzt nach einer Lösung suchen können und dann hätte ich wieder durch rückwärts einsetzen eine Lösung für die Gleichung bekommen. Ja.
Können Sie den letzten Schritt nochmal
erklären? Ja, natürlich. 11 ist kongruent zu 4 mal 7. Das heißt, hier darf ich die 11 durch die 4 ersetzen. Das ist dieses Ersetzen in den Werkzeugkasten. Und 4 ist eine Quadratzahl. Das heißt, dieses Symbol hat den Wert 1 und dann steht da minus 1 mal 1, also minus 1. Das war der letzte Schritt. Was für Fragen haben Sie zu den Beispielen? Ja.
Warum ist x Quadrat kommt zu 12 x Quadrat?
Weil 12 irgendwo 1 zu 1 ist, Modulo 11. Deswegen. Was noch? Wir hätten jetzt Zeit für noch ein Beispiel, denke ich, während noch das Video läuft. Und ich habe kein Problem damit, alles auszumachen und dann noch ein bisschen hier zu bleiben. Und noch ein, zwei Sachen zu beantworten, die jetzt direkt dazugehören, wenn Ihnen das jetzt direkt unter den Nägeln brennt. Aber ich möchte kurz eine Entscheidung treffen dazu. Ja.
In dieser Zeile, ne? 12x² ist Kongruent zu 2 mal 6 mal 2, das verstehe ich. Und dann, warum ist das Kongruent zu... Ah, okay, dort kommt dann die 6 da dazu.
Habe ich eingesetzt, genau. Da habe ich diese Kongruenz genommen und habe auf beiden Seiten, deswegen habe ich auch auf beiden Seiten links die 6 hingeschrieben.
Ja, genau.
Ja, ja. Pass mal. Wir könnten jetzt noch ein Beispiel zu dem Lemma davor machen, 8, 9. Falls nicht alle sehen, warum das für p gleich 2 immer funktioniert, könnten wir das zum Beispiel machen. Also da, wir haben jetzt noch so diese paar Minuten, wo Sie sich was aussuchen können. Sie können aber auch entscheiden, Sie nehmen das mit bis Montag oder fragen morgen in der Fragestunde. Da, das dürfen Sie jetzt alles entscheiden. Ich habe alles besprochen, was ich besprochen wollte. Ja.
Können wir das zu Lemma 8, 9
machen? Ja. Das können wir gerne machen. Okay. Dann mache ich den Fall p gleich 2 noch on camera und dann glaube ich, muss ich einmal ausmachen, damit das ein runder Abschluss ist. Aber gucken wir uns p gleich 2 an. Das heißt, dann steht da die Gleichung x² plus 2 mal y plus a gleich 0. Naja, für dieses a gibt es doch nur zwei Möglichkeiten. A kann gerade oder ungerade sein. Einverstanden? Überlegen wir mal kurz im Kopf, was da passiert. Wenn a gerade ist, dann setze ich x gleich 0 und y kann ich dann einfach ausrechnen. Denn da steht dann ja 2 mal y gleich minus a und wenn a gerade ist, kann ich das auflösen. Was ist, wenn a ungerade ist? Dann setze ich x gleich 1. 1 plus was ungerade ist, ist was gerade ist, also kann ich wieder y ausrechnen. Deswegen ist es für p gleich 2 immer lösbar. X gleich 0. Falls a gerade ist, und x gleich 1, falls a ungerade ist, das funktioniert immer. Muss man halt nur Optionen ausrechnen. Und wenn Sie das wollen, können wir auch gleich noch richtig konkrete Beispiele machen, wie das geht, aber da die Kamera gleich ausgeht, möchte ich es einmal kurz einsammeln. Denn wir sind ja am Ende der Vorlesung. Das muss irgendwie ordentlich sein. Nicht so, dass ich aus dem Bild laufe und irgendwie mitten im Satz unterbrochen werde. Gut, wir entscheiden gleich gemeinsam, wie es weitergeht und was Sie noch brauchen. Aber die Vorlesung ist hier zu Ende. Hier ist das letzte Beispiel nochmal. Gerne gleich noch mehr. Morgen ist Fragestunde, Montag ist Workshop. Da sehe ich dann ja hoffentlich ganz viele von Ihnen. Und in der Prüfung. Und wer weiß, vielleicht ja auch in irgendwelchen fortgeschrittenen Veranstaltungen, das würde mich sehr freuen. Und zum Abschluss möchte ich einfach nur Danke sagen. Viele von Ihnen kenne ich ja seit dem ersten Semester und ich möchte einfach nur sagen, es war mir eine große, große Freude mit Ihnen. Danke, danke, danke. Wir sehen uns. Und ich bleibe jetzt aber noch hier.